Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
Grüß dich zu einer weiteren Folge des Podcastes Mission Handwerk der Junghandwerker im LVH. Wir haben heute einen Gast da, den was wir schon einmal da gehabt haben, wo wir über das Thema Lohnstrafen und Löhne geredet haben. Und zusammen sind wir, nicht weil wir ganz, ganz viel um den Brei um geredet haben, nicht recht weit kommen von den Themen her, sondern es ist einfach so ein wichtiges Thema, dass wir die Zeit für einen Podcast gebraucht haben. Und dann haben wir uns entschieden, noch einen weiteren Podcast einzuschieben. Und ich darf heint wieder bei mir da begrüßen, in Andreas Bahler, in Leiter von der Personalabteilung der MLVH.
Ja, hallo Patrick und grüß dein Knolle. Es freut mich, da zu sein und über ein paar Themen wieder aufzuklären.
Super. Das wichtige Thema, das was wir uns jetzt heint vorgenommen haben, ist das Thema der Rente und das Thema der Zusatzrentenfonds. Auch ein bisschen über das Thema zu reden, nicht? Das hat eigentlich jeder dann irgendwann in seinem Leben mit dem Thema mal zu tun, aber wahrscheinlich auch in jungen Alter werden sich wenige Leute eigentlich über das Thema Gedanken machen, nicht? Oder Andreas, wie siehst du das? Ist das bei den jungen Leuten so ein Thema, das was relevant für ihn ist oder das, was sie im Kopf haben?
Ja, das ist nicht ein Thema bei den jungen Leuten, logisch. Ich verstehe es auch, wenn man jung ist, hat man Lust zu arbeiten, zu buckeln, arbeitet man auch 12, 13 Stunden. Ist schon dann gleich. Wichtig ist, dass man auch Geld sieht am Ende vom Monat. Man denkt aber nicht an die Zukunft. Das ist noch normal, auch bei den jungen Leuten. Es ist aber wichtig, ganz früh anzufangen, an die Zukunft zu denken. Denn je früher man anfängt, desto besser ist man danach aufgestellt, nicht in Zukunft, wenn man einmal nachher in Rente gehen kann.
Mhm. Und was empfiehlst du da für ein Alter, dass man sich da Gedanken macht oder dass man da anfängt? Also wenn einer jetzt auch ein Lehrling anfängt zu arbeiten mit 15, sagst du, schau's, macht euch bitte in dem Alter auch schon Gedanken über das Thema?
Auf alle Fälle. Es zahlt sich aus, sich gleich schon Gedanken darüber zu machen. Es gibt auch ein paar Vorteile, die man auch ausnutzen kann. Zum Beispiel im Handwerk haben wir im Lehrlingsvertrag für alle Sektoren die Regelung eingeführt, dass der Arbeitgeber nicht gleich 1%, sondern 2% hinzahlen muss. Also im Handwerk in Südtirol für alle Lehrlinge wird 2% vom Bruttolohn hingezahlt zulasten der Arbeitgeber. Deswegen zahlt sich zusammen schon aus, weil man kriegt so 1% praktisch schon einmal geschenkt.
Mhm. Und das ist jetzt in dem Fall gleich in der Lehrzeit, dass jetzt die 2% oder der 1 Prozentpunkt zusätzlich da eingezahlt werden.
Genau, ja. Standardmäßig sind es allem 1% und eben live für die Lehrlinge, also für die Lehre auch, haben wir, wenn wir einen letzten Lehrlingsvertrag verlängert haben vor 2 Jahren, haben wir eingeführt, dass man noch 1% zusätzlich einzahlt, also zu Lasten der Arbeitgeber. Und deswegen zahlt sich aus. Und es zahlt sich auch aus, ganz früh sich Gedanken zu machen, weil ja das Geld, was man einzahlt, eventuell in einen integrativen Pensionsfonds oder Zusatzrentenfonds, wird ja investiert. Nicht? Und wie alle Investitionen sein, überhaupt wenn es größere Schwankungen gibt, je länger man das Geld drin lässt, desto besser sein nachher die Rendite, weil die Schwankungen spielen sich gegenseitig an, also einmal geht es nach oben, einmal geht es nach unten, aber wenn man es länger drin lässt, also auf der langen Ebene gesehen, gibt es all meine Rendite. Deswegen je früher, desto besser.
Mhm. Auf das Thema werden wir ein bisschen später noch zu reden kommen, wie das jetzt mit den Zusatzrentenfonds und Investitionslinien genau funktioniert. Ich würde jetzt mal ganz bei die Basissachen anfangen und einfach mal ganz eine blöde Frage stellen, was ist denn die Rente überhaupt? Was ja, tut man denn mit denen?
Ja, die Rente ist eigentlich vom italienischen Gesetz an allem schon eingeführt worden, schon seit mal so, es die lohnabhängige Arbeit gibt. Da werden monatliche Zahlungen ans IMS gemacht, durch gemäß einen bestimmten Beitrag. Das heißt, ganz also wortwörtlich übersetzt, das heißt Indennità di Vecchiaia e Superstiti, also IWS. Und nichts da, praktisch werden Beiträge gezahlt. Und wenn der Mitarbeiter einen Anspruch hat, in Rente zu gehen, kriegt er danach einen Lohn ausgezahlt, aber der Lohn wird nachher von Staat gezahlt, sozusagen. Also die Rente ist nichts anderes als ein Lohn, der von Staat gezahlt wird. Und die Rente wird zum Beispiel auch in 13 Gehälter gezahlt. Also auch bei der Rente kriegt man das 13. ausgezahlt, okay. wie normale Löhne, so muss man sagen.
Okay.
Weil die Leute sind es gewöhnt und auch bei der Rente kriegt man das 13. ausgezahlt.
Okay, interessant. sein. Wer hat denn jetzt überhaupt Anrecht auf die Rente? Also wenn kommen dann in Italien in Rente gehen?
Ja, also das ist so, das Rentenalter ändert sich jederzeit. Deswegen ist allen besser, wenn man so um die 64, 65 ist, sich Gedanken zu machen und eventuell zu einem Patronat hingehen, sich eine Rentenberechnung einmal machen lassen und zu sehen, wie viele Jahre fallen wir noch. Weil jedes Jahr kann es sein, dass sich das Rentenalter ändert. Zurzeit kann man mit 67 in Rente gehen. Man muss mindestens 20 Jahre Beiträge haben. Da geht man in die Altersrente. Da gibt es viele verschiedene Systeme, viele haben schon gehört, auch Optionen Donna, die Frauen können mal früher gehen, wenn sie mehrere Beiträge haben. Dann gibt es die Quota Cento, hat es früher mal gegeben. Also wenn man die Summe macht vom Alter mit den Beitragsjahren und auf 100 hinkommt, hat man keine Rente gehen. Dann hat man mittlerweile auf 103-Jährige tun und so weiter. Also es gibt verschiedene Systeme. Logisch, je früher man in Rente geht, desto weniger kriegt man ausgezahlt. Wenn man dabei mit der Altersrente in Rente geht, das heißt, wenn man das Alter erreicht hat, dann kriegt man die volle Rente ausgezahlt. Nicht? Und deswegen jetzt, gut, wahrscheinlich die Zuhörer sind eher jüngere Leute, deswegen, aber ich dachte, wenn man 65 ist, sollte man sich anfangen, mal Gedanken zu machen, wann kann ich nachher gehen. Nicht?
Mhm. Und da gibt es sicherlich auch Experten für das Thema, die sich auch rein mit dem Thema beschäftigen, die was man eben auch ansprechen kann. Ne?
Genau, da das Beste ist, wenn man zu einem Patronat geht. Wir zum Beispiel im LVH haben ein Patronat. Wir haben in jedem Bezirksbüro, also Bruneck, Brixen, Meran, Bozen, Neumarkt, also Schlanders, da kann man hingehen, einfach anrufen und dann geht man hin. Und mit dem Patronat kann man nachher sich eben diese Rentenberechnung machen lassen. Da sieht man die ganzen Beiträge, die eingezahlt worden sind. Und dann kann man eine Hochrechnung machen, was kriege ich, wenn ich in 2, 3, 4 Jahren in Rente gehe, was kriege ich mit den derzeitigen Beiträgen, die eingezahlt worden sind.
Mhm. Wir haben jetzt ja gehört, dass das alles ein recht komplexes System ist, was da dahinter steckt, auch schon zu berechnen, wenn man jetzt in Rente gehen kann. Aber jetzt einmal ganz grob gesagt, wie werden die Rente berechnet? Ist das einfach irgendein Wert, der hergenommen wird, oder auf welcher Basis werden die Rente berechnet?
Also für uns alle, ich nehme da mit, wird die Rente gemäß Beitragssystem berechnet. Das heißt, die ganzen Beiträge, die eingezahlt worden sind, werden nachher schlussendlich als Rente wieder ausbezahlt. Früher war das nicht so, bevor es zu einer Umstrukturierung der Rente gekommen ist. Früher sind die Leute noch mit dem Gehaltssystem, heißt man so, Sistema Retributiva, sind sie in Rente gegangen. Und dann hat man ungefähr 80% vom letzten Lohn als Rente gekriegt. Und das ist stark ausgenutzt worden früher, um viele brutale Lohnerhöhungen ein Jahr vor Rente gekriegt, nicht? Oder ans Gatto, dass in die nächste Einstufung reingekommen sind, damit das Gehalt höher ist und damit sie nachher mehr Rente kriegen. Nicht? Das System, logisch, kann nicht funktionieren, nicht? Weil dort zahlt man mehr raus, als eingezahlt worden ist. Mhm. Wie viele vielleicht gehört haben oder wissen, das IMS ist ja zurzeit im Defizit. Also das IMS hat weniger Geld zur Verfügung, als das, was sie eigentlich auszahlt. Nicht? Und deswegen ist die Reform gemacht worden. Und eben für uns ist es so, wir werden in der Rente das kriegen, was wir eigentlich hingezahlt haben. Nicht einen Cent mehr, als das, was wir hingezahlt haben.
Auf das, wie man jetzt einzahlt oder wie viel man einzahlt, werden wir danach noch zu reden kommen. Aber du hast ja ganz eine interessante Sache gesagt, und eben das IMS ist im Defizit. Eine ganz provokante Frage: Wie sicher ist denn dann eigentlich meine Rente? Also wenn ich da irgendetwas einzahle, wie sicher ist denn, dass ich da überhaupt noch etwas rausbringe?
Also die Rente ist sicher, weil sie ja vom Staat so gewährleistet ist. Das heißt, wenn es Geld fehlt, dann wird das Geld halt von irgendwo anders hergenommen und somit ausgezahlt. Mit dem neuen System ist es praktisch unmöglich, dass es ihm nachher in Zukunft, wenn einmal alle mit diesem Beitragssystem in Rente gehen werden, ist es nachher unmöglich, dass es in Defizit ist, weil du kriegst genau das ausgezahlt, was du ihm gezahlt hast, also du kriegst nicht mehr. Deswegen, ich, Andreas, habe 100.000 Euro eingezahlt, ich kann leider maximal 100.000 Euro ausbezahlt kriegen. Ne? Mhm. Und die Rente wird ja noch schlussendlich zum Schluss wird ja aufgeteilt in Monatszahlungen, nicht? Und auch wenn es nicht schön klingt, aber sie ihm es logisch hofft und sagt halt, dass halt die Rente nicht für 30 Jahre ausgezahlt wird, sondern vielleicht gleich für 20 Jahre, und dann haben sie sich das Geld noch gespart. Wobei man das Geld, die Rente aber auch an die Erben geht es ja weiter. Nicht? Also halt ist auch noch zu sagen, dass, weil die Witwe zum Beispiel kriegt die Pensione di Reversibilità, heißt das auf Italienisch, kriegt die Rente praktisch umgeschrieben auf 4 Jahre, also das geht noch weiter.
Das heißt, das IMS rechnet jetzt ganz grob gesagt mit 30 Jahren, dass sie eine Rente auszahlt?
Ja, also wenn man mit 67 in Rente geht, 30 Jahre ist 97, haben wir schon so die Lebenserhaltung, Lebenserwartungen schon übertroffen, ja.
Absolut, wenn wir selber werden, können wir alle froh sein. Wenn wir jetzt zurückgehen auf ein Thema, wer zahlt denn überhaupt die Rentenbeiträge ein? Also wenn wir jetzt an einen normalen Arbeitnehmer denken, der normale Arbeitnehmer sieht ja jedes Monat seinen Lohnstrafen und sieht jedes Monat sein Nettogehalt auf dem Konto. So, und wo werden jetzt da die Rente überhaupt eingezahlt?
Also auf dem Lohnzettel sieht er auch seinen Anteil für die Rente und selbst sind die IMS-Beiträge zulasten Arbeitnehmer. Wie haben wir schon das letzte Mal gesagt haben, oben vom Bruttolohn wird ja dieser IMS-Einteil, das sind 9,19% abgezogen, und auf den Zentbetrug werden dann die Steuern berechnet und die Steuern werden abgezogen und dann kommt man zum Nettobetrug. Das heißt, eigentlich der erste Betrug, der abgezogen wird, das sind die IMS-Beiträge zu Lasten Arbeitnehmer. Normalerweise sind sie eben 9,19%. Bei den Lehrlingen sind sie niedriger, also die Lehrlinge zahlen 5,84%, aber der Unterschied zu den 9,19 wird von Staat übernommen. Also es ist nicht, dass die Lehrlinge weniger inzahlen für die Rente, sondern ein Teil wird von Staat übernommen. Aber das ist nicht nur das, was bei der Rente eingezahlt wird, sondern der größte Teil wird eigentlich vom Arbeitgeber gezahlt. Der Arbeitgeber zahlt, hängt davon nachher, wie man eingestuft ist, aber der Arbeitgeber zahlt nachher zwischen 21%, 22%, 23% in noch zusätzlich nacheinander in die Rente. Also insgesamt ist man auf 33%, also vom Bruttolohn. Das heißt, wenn man 10.000 Euro sagen wir so, als Bruttolohn hernimmt, dann werden 3.300 Euro an Rente eingezahlt. Ein Teil ist zulasten Arbeitnehmer und ein Teil ist zulasten Arbeitgeber. Der größte Teil zulasten Arbeitgeber. Das ist auch ein Grund, wieso die Arbeitnehmer so viel kosten. Also wie viel so viel kostet, in einen Mitarbeiter 100 Euro netto mehr zu geben für einen Arbeitgeber, weil er viele Beiträge drauf zahlen muss.
Und die Beiträge sieht der Mitarbeiter ja eigentlich nicht. Das heißt, es geht ja eigentlich am Mitarbeiter vorbei und wird am Mitarbeiter vorbei eingezahlt.
Genau, der Mitarbeiter sieht von den Nichts. Er kann es höchstens sehen, wenn er mit seinem SPID-Zugang einsteigt im IMS-Portal, weil das, was das Patronat macht, also diese Rentenberechnung, das kann theoretisch jeder Bürger selbstständig machen. Mit einem SPID einsteigen im IMS-Portal und dort gibt es eine eigene Dienstleistung, was eben Cassetto Contributivo heißt. Da praktisch auch nie, sind alle meine Beiträge drinnen und haben sie, was eingezahlt worden ist für mich. Vom Arbeitgeber, in Arbeitgeberanteil und auch in Arbeitnehmeranteil.
Okay. Was ist denn jetzt eigentlich, wir haben jetzt die ganze Zeit vom Arbeitnehmer geredet. Das heißt, der Arbeitnehmer kriegt sich einen Lohnstrafen und der Arbeitgeber zahlt für ihn ein. Jetzt haben wir natürlich auch die Realität in Südtirol, dass wir viele selbstständige Handwerker haben. Wie funktioniert das bei dir? Wie werden da die Rente eingezahlt?
Bei den Handwerkern zum Beispiel, bei den selbstständigen Handwerkern, da wird die Rente so vom Handwerker gezahlt. Normalerweise wird es über ein Lohnbüro oder über ein Wirtschaftsberater gemacht. Da wird die Rente auf einem Basislohn berechnet. Das sind ungefähr um die 16.000 Euro. Und auf die 16.000 Euro wird hingezahlt. Normalerweise wird es trimestral hingezahlt über einen F24er. Vielleicht ist das in ein paar Leuten ein Begriff, also da wird der F24er hingezahlt, normalerweise immer ein Wirtschaftsberater für die Rente. Und das sind, sagen wir so, das ist ein minimaler Beitrag für die Rente. Und dann kann jeder Selbstständige, und von mir aus sollte auch jeder Selbstständige, freiwillige Beiträge noch einzahlen an der IMS. Kann man allen machen, nicht jederzeit kann man freiwillige Beiträge einzahlen.
Das heißt, man kann eben an die IMS, wo man Pflichtbeiträge einzahlen muss, auch freiwillig Beiträge einzuholen, wie viel man will eigentlich. Wie viel man am Ende dann halt eine Rente auserhoben will, kann man auch einzuholen.
Genau. Ja, das kann der Selbstständige machen, aber auch ein Arbeitnehmer. Jetzt, ich denke zum Beispiel an die, was Part-Time arbeiten zum Beispiel. Die können eben in Teil der Fahrt, um auf die Vollzeitberechnung hinzukommen, können sie selbstständig und freiwillig einzuholen. Der Vorteil von den freiwilligen Einzahlungen ist, dass man die Beträge nachher von der Basis für die Steuern abziehen kann. Das kann man von der Steuererklärung abziehen sozusagen. Nicht? Das heißt, wenn ich 1.000 Euro einzahle, freiwillig in den Pensionsfonds, dann wird meine Basis für Steuern um 1.000 Euro vermindert. Das heißt, ich kriege im marginalen Steuersatz 23 oder 35 oder 43% von den 1.000 Euro wieder zurück als Steuerguthaben.
Hat natürlich einen Vorteil, ja, wenn man das freiwillig einzahlt.
Genau.
Wenn wir jetzt nochmal eben auf das Thema hingehen von der Zusatzrente. Wenn wir jetzt da bei der IMS irgendwas einzahlen, warum wird denn allem wieder von allen Seiten ans Herz gelegt, okay, legst du in keinen Zusatzrentenfonds an oder dir jetzt irgendwo noch etwas zusätzlich einzahlen?
Ja, weil die Rente nach aktuellen Berechnungen die Rente nicht mehr als 50% vom Lohn ausmachen wird. Das ist ja mathematisch leicht erklärbar. Nicht? Ich habe gesagt, die Beiträge sind 33% ungefähr vom Bruttolohn. 33% ist ein Drittel. Jetzt okay, der Nettolohn ist ja nochmal vermindert, aber 33% vom Brutto sind ungefähr 50% vom Netto. Nicht? Und deswegen wird man, wenn wir in Rente gehen werden, werden wir nicht mehr als 50% von unserem normalen Nettolohn kriegen. Das heißt, wenn einer gewöhnt ist oder wenn einer Verpflichtungen hat, Darlehen, normale Spesen, Auto und so weiter und so fort. Dann ist er gewohnt, mit seinem Geld auszukommen, vielleicht auch wen zu sparen. Und wenn er noch in Rente geht, muss er halt mit 50% auskommen. Und deswegen sagen viele, ist es besser, wenn man sich eine zusätzliche Rente autonom herstellt oder so. Und das kann man mit einem integrativen Pensionsfonds oder mit einem Zusatzrentenfonds machen. Dann kriegt man danach, wenn man in Rente geht, kriegt man so zwei Rentenzahlungen, eine obligatorische vom Staat, vom IMS, und die andere ist die private, wo der Mitarbeiter selber das Geld eingezahlt hat, beziehungsweise in seinen Arbeitgeber gesagt hat, bitte zahl meine Abfertigung in diesen Pensionsfonds ein. Und nachher kommt man, wenn man alles zusammenzählt, kommt man vielleicht auf 80% vom Lohn hin, und das ist schon eine schöne Zahl danach.
Jetzt sind wir eben genau bei dem Thema. Wenn ich jetzt allein nochmal erkläre, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal angesprochen haben, was die Abfertigung genau ist.
Also die Abfertigung ist ungefähr ein Monatsgehalt pro Jahr, was auf Seiten getun wird. Das ist Geld, was im Mitarbeiter gehört, aber das wird eben auf Seite getun. Und der Mitarbeiter kann entscheiden, ob er will, dass das bei einem Fonds vom Arbeitgeber bleibt. Der Arbeitgeber tut das Geld eben einmal auf Seiten, tut es aufwerten von Jahr zu Jahr. Und wenn der Vertrag aufgelöst wird mit dem Mitarbeiter, zahlt er ihm diese Abfertigung aus. Na logisch, wenn ich jetzt 30 Jahre hingezahlt habe, dann kommt schon ein schöner Brocken, weil man muss eben das Monatsgehalt mal 30 rechnen. Ne? Mhm. Dann kommt schon etwas Schönes raus. Aber man kann auch vielleicht einmal im Arbeitgeber sagen, du kannst nicht einen Vorschuss von meiner Abfertigung kriegen. Ich muss ein Haus bauen, ich muss ein Haus kaufen, ich muss ein Auto kaufen. Und dann kann der Arbeitgeber einen Vorschuss geben von dieser Abfertigung. Pensionsfonds hingegen ist so, ich kann auch wählen, dass ich die Abfertigung bei einem Pensionsfonds einzahle. Und dann sage ich den Arbeitgeber, du pass auf, mein Monatsgehalt pro Jahr tust du mir nicht bei dir im Fonds rein, sondern zahlst du mir das einfach bei diesem Pensionsfonds ein. Es gibt x beliebige Pensionsfonds und da kann ich bei den verschiedensten Pensionsfonds einzahlen. Und der Arbeitgeber zahlt nachher diese Abfertigung beim Pensionsfonds ein. Was heißt das? Wenn der Vertrag aufgelöst wird, muss ich nichts mehr zahlen in den Arbeitnehmer, weil ich ja für ihn schon die ganzen Beträge beim Pensionsfonds eingezahlt habe.
Ist da nicht das System auch, wenn du nach einem gewissen Datum angefangen hast zu arbeiten, wenn es jetzt richtig im Kopf war, nach 93, dass man sich eigentlich verpflichtet ist, das in einen Zusatzrentenfonds einzuzahlen?
Nein, verpflichtet ist man nicht.
Okay.
Also es ist allem eine freie Wahl des Mitarbeiters, zwischen Arbeitgeber oder Pensionsfonds zu wählen. Was man jedoch nicht machen kann, früher, also 93 ist richtig, wie du sagst, ist ein richtiges Jahr. Weil vor 1993 hat man können wählen, ob man die gesamte Abfertigung beim Pensionsfonds einzahlt oder ob man allein einen Teil von der Abfertigung einzahlt. 50%, 20% und den Rest beim Arbeitgeber lässt. Hingegen mir, was noch 1993 angefangen haben, wir sind verpflichtet, wenn wir ins bei einem Pensionsfonds einschreiben, 100% von der Abfertigung in diesen Pensionsfonds einzuzahlen. Mhm. Aber die Wahl zwischen Arbeitgeber und Pensionsfonds, die Zell hat jeder Mitarbeiter allem.
Mhm. Wann muss denn das der Mitarbeiter wählen? Wahrscheinlich, wenn er anfängt zu arbeiten. Ja. Oder kann er das bei jedem Arbeitgeberwechsel wieder neu wählen?
Also es ist so, man hat allem 6 Monate Zeit beim Arbeitgeber, um das zu wählen. Es gibt eine Regelung, die besagt, sollte der Mitarbeiter keine Wahl treffen, dann ist es automatisch eine stillschweigende Anerkennung des meistbenutzten Pensionsfonds im Betrieb. Das heißt, wenn ich in meinem Betrieb von 10 Mitarbeitern 6 habe, die beim Laborfonds eingeschrieben sind und ein Mitarbeiter nichts wählt, dann wird der stillschweigend beim Laborfonds eingeschrieben. Und die Abfertigung wird beim Laborfonds hingezahlt. Der Mitarbeiter verliert aber die Beitragszahlung, weil das ist nachher nicht eine Einschreibung des Mitarbeiters, sondern eine stillschweigende. Er hat mir nicht gesagt, er will sie hinschreiben, sondern ich schreibe ihn hin, weil das Gesetz mir so sagt. Mhm. Und so verliert er aber die Beiträge. Der 1% zu Lasten Arbeitgeber und zu Lasten Arbeitnehmer, die verliert er. Jetzt ist es noch so, wenn ich Arbeitgeber wechsle, dann muss ich eben ihm mitteilen, wenn ich schon bei einem Pensionsfonds hingeschrieben bin. Wenn ich selbst schon bin, dann kann ich einfach im Fonds sagen, pass auf, ich habe einen Arbeitgeber gewechselt, jetzt wird der Arbeitgeber meine Beiträge einzahlen. Mhm. Wenn ich hingegen bei keinem Pensionsfonds eingeschrieben bin, dann kann ich jederzeit, wenn ich Arbeitgeber wechsle, kann ich wieder entscheiden, dann habe ich wieder 6 Monate Zeit und kann entscheiden, ob ich beim Pensionsfonds mich einschreibe oder die Abfertigung beim Arbeitgeber lasse. Mhm.
Und wenn der Mitarbeiter sich jetzt so entscheidet, in so einen Pensionsfonds einzuzahlen, du hast davor gesagt, da gibt es ja auch verschiedene in Südtirol, nicht? Einer ist recht bekannt, der Laborfonds, mhm. was viele gewählt haben. Wie kann der Mitarbeiter da jetzt vorgehen, um sich so einen Zusatzrentenfonds auszusuchen oder sich da überhaupt einzuschreiben?
Also heim kann er wiederum, wenn er will, zu einem Patronat gehen und sich zu einem erkundigen. Wiederum unser Patronat im LVH bietet auch die Dienstleistung an. Wir sind ja auch vom Laborfonds so ein Infopoint, deswegen kann man herkommen zu uns und sich erkundigen. Und wir geben auch Infos über den Laborfonds. Und schon muss oder kann der Mitarbeiter zu seiner Bank gehen oder mit den Kollegen reden, mit den Eltern nicht, und schauen, wer wo hingeschrieben ist. Fast jede Bank, jede Versicherung bietet so einen Pensionsfonds ein. Nicht? Da gibt es aber nachher Vor- und Nachteile, die werden wir dann auch nachher sehen, mhm. von einem offenen Pensionsfonds so und mhm. einem geschlossenen, wie zum Beispiel einer von einer Bank oder von einer Versicherung.
Mhm. Und du hast davor noch angesprochen, das Thema mit 1% zahlt der Arbeitgeber und 1% zahlt der Arbeitnehmer ein. Da gibt es ja einen gewissen Vorteil auch, wenn man in einen Zusatzrentenfonds eben eingeschrieben ist, dass der Arbeitgeber da einen zusätzlichen Prozent in den Zusatzrentenfonds einzahlt.
Mhm. Das gilt aber allein bei den so kollektivvertraglichen Pensionsfonds. Laborfonds ist allem ein gutes Beispiel für den Fonds, weil Laborfonds hat praktisch für jeden Kollektivvertrag ein Abkommen unterschrieben zwischen Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften. Und praktisch für jeden Kollektivvertrag ist ein Beitrag vorgesehen. Das gilt zum Beispiel auch im Handwerk. Also für das gesamte Handwerk ist ein Beitrag vorgesehen von 1% zulasten der Arbeitgeber. Und das ist eben ein Betrag, der zusätzlich eingezahlt wird zur Abfertigung. Deswegen, wenn ich mich beim Laborfonds einschreibe, habe ich nicht nur die Abfertigung, die mir zu mir gezahlt wird, sondern auch 1% zulasten der Arbeitgeber. Und dann kann ich nachher noch zusätzlich noch 1% einzahlen. Das heißt, es wird von meinem Nettogehalt abgezogen, der Prozent, und wird zu mir gezahlt. Und ich kann auch gehen auch bis zu 10%. Ich kann sagen, mir ist lieber weniger netto im Lohn, aber dafür mehr eingezahlt im Pensionsfonds. Weil es gibt nachher auch Steuervorteile bei den Einzahlungen beim Pensionsfonds.
Und die Prozentsätze kann ich dann auch zu jeder Zeit abändern?
Die kann man abändern zu jeder Zeit, ja. Da muss man einfach, da gibt es ein Modul, was man herunterladet und nachher dem Arbeitgeber schickt und der Arbeitgeber tut es umpassen. Dann gibt es eben diese wie gesagt, die Banken oder Versicherungen, die bieten ja Pensionsfonds an. Das sind aber alles Pensionsfonds, das sind so private Pensionsfonds, haben wir gleich die Abfertigung eingezahlt. Ne? Mhm. Und der Arbeitgeber ist da nicht verpflichtet, den 1%, 1,5%, 2% hinzuzahlen. Also bei diesen Fonds ist er nicht verpflichtet. Er kann, wenn er will, kann er es allem dienen, also in Form eines Welfare-Betrages kann er allem zusätzlich noch etwas einzahlen, zusätzlich zur Abfertigung, aber er ist nicht verpflichtet, während er bei den Laborfonds verpflichtet ist. Mhm. Und sonst gibt es zum Beispiel da in Südtirol den Raiffeisenfonds, haben auch viele, dem ist man auch nicht verpflichtet. Dann ist man nur verpflichtet, wenn der Arbeitgeber mit der Raiffeisenkasse bzw. mit dem Raiffeisenfonds ein Abkommen unterzeichnet, wo er sagt, okay, sollte sich ein Mitarbeiter in meiner Firma beim Raiffeisenfonds einschreiben, dann zahle ich auch meinen 1% ein. Das gilt nachher für alle Mitarbeiter, die sich noch in Zukunft einschreiben bei dem Fonds. Aber er muss es nicht machen. Also er kann das machen, er muss es nicht machen. Mhm. Der einzige Pensionsfonds, wo man verpflichtet ist, als Arbeitgeber diesen Prozentsatz einzuzahlen, ist der Laborfonds.
Mhm. Wir haben davor eben die offenen Pensionsfonds und geschlossenen Pensionsfonds angesprochen. Mhm. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den zwei?
Ja, das ist eben das, was ich gesagt habe. Nicht wirklich. Die von den Banken, das sind so geschlossene, also haben normalerweise, wenn ich bei einer Bank bin, weil ich ein Darlehen mit der Bank oder ich habe mein Konto bei der Bank und sagen sie mir, du schau, wir hätten auch diesen Pensionsfonds, nicht? Wenn du da hinzahlst, dann hast du weniger Kosten auf dein Konto und so weiter. Und zählst nachher ein geschlossener Pensionsfonds. Nicht? Die offenen, mhm. Das sind die, die kollektivvertraglich sein, nicht vorgesehen sein und wo sich ja jeder nachher eventuell einschreiben kann.
Mhm. Jetzt da, ich weiß nicht, ob es andere Pensionsfonds eben auch haben, aber ich weiß, dass der Laborfonds auch das Thema des Bausparens beinhaltet. Das heißt, da gibt es ein System, dass man so eine Art Bausparvertrag dann machen kann.
Genau, und das ist auch der Grund, wieso man so früh wie möglich sich hinschreibt, weil das kann man gleich nach einer bestimmten Zeit in Anspruch nehmen. Also es ist nicht, dass ich ein Jahr hingeschrieben bin, dann kann ich gleich das machen. Ich muss zwischen 7 und 8 Jahren hingeschrieben sein, damit ich überhaupt das Bausparprogramm in Anspruch nehmen kann, nicht? Mhm. Als Mitglied vom Laborfonds. Das gibt es eigentlich allein beim Laborfonds zurzeit. Also die anderen privaten Fonds bieten das nicht tun.
Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, eben genau, wie du jetzt gesagt hast, noch so 7, 8 Jahre, dass man auch von dem Fonds Geld einfach aussortieren kann. Dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die Notwendigkeit, wahrscheinlich halt auch nicht für alles. Also wenn ich jetzt sage, du, ich will jetzt da shoppen gehen, dann wahrscheinlich wird der Laborfonds sagen, nein, darfst du nicht, oder?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Vorschüssen, die man anfangen kann. So grundsätzlich ist das Geld bei einem Pensionsfonds mehr strikter und so mehr gebündelt an die wirkliche Form, für was das Geld benutzt werden sollte, die Rente. Beim Arbeitgeber, überhaupt im Handwerk, wo man ein gutes Verhältnis hat mit dem Arbeitgeber, ist es so, oft kann man sagen, ich brauche einen Vorschuss von der Abfertigung, ich muss da nicht einmal in Grund umgeben, ich brauche 2.000 Euro und der Arbeitgeber sagt, du schau, ja, ich muss gleich schauen wegen der Liquidität, aber ich gebe sie dir gerne, weil das ist eh dein Geld. Nicht? Beim Pensionsfonds gibt es bestimmte Regeln, ist wie ein genauer und strikter. Nicht? Zum Beispiel beim Laborfonds muss man eben bestimmte Jahre hingeschrieben sein, also zwischen 7 und 8 Jahre hingeschrieben sein und das Geld kann man live für bestimmte Zwecke benutzen. Das heißt, ein Beispiel ist eben Kauf oder Bau von der Erstwohnung für sich selber oder auch für die Kinder. Mhm. Und dann kann man eben das ein Vorschussumfang bis zu 70% müssen es sein. Jetzt zwischen 70 und 80%, ich bin noch nicht ganz, ganz sicher, was die Zahl ist, aber zwischen 70 und 80% kann man rausholen. Mhm. Dann kann man auch einen Vorschussumfang, zum Beispiel, wenn man ärztliche Spesen hat. Aber die heilologisch muss man nachher auch begründen. Also man muss sagen, was für Spesen man hat und dann kann man auch etwas rausholen. Und schon für andere Zwecke geht auch, dann kriegt man gleich 30% und einmal kann man die 30% umfragen als Vorschuss für andere Spesen. Mhm. Mhm. Aber man muss das 7-8 Jahre hingeschrieben sein.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf ein Thema der Selbstständigen, der Handwerker. Die Sell, haben wir ja gesagt, zahlen auch ins IMS-System ein. Gibt es für einen selbstständigen Handwerker auch die Möglichkeit, also einen Zusatzrentenfonds sich da einzuschreiben?
Ja, also ein Selbstständiger kann sich auch einschreiben. da zahlt der nachher für sich selber die Beiträge ein. Und diese Beiträge wiederum, die kann man vom Basisgehalt für die Steuern abziehen. Das heißt, bis zu 5.164 Euro Beiträge beim Zusatzrentenfonds sind absetzbar von der Einkommensteuer. Also das heißt, man kriegt die wieder zurück durch die Steuererklärung. Das gilt für einen Selbstständigen wie auch für einen Mitarbeiter selber. Beim Mitarbeiter wird es automatisch über den Lohn berechnet. Sollte er hingegen Zusatzzahlungen bei diesem Pensionsfonds machen, freiwillige, dann muss er die freiwilligen Zusatzzahlungen in der Steuererklärung umgeben und dann wird nachher das abgezogen von seinen Steuern.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen von den Zusatzrentenfonds weggehen und ein bisschen die Augen noch aufziehen, gibt es andere Möglichkeiten an oder Absicherung für die Zukunft nicht, weil ja, also so wie wir da jetzt sitzen, wir haben noch ein paar Jahre zu arbeiten, bis wir jetzt in Rente gehen, aber vielleicht kann man sich ja auch was anderes überlegen, was man tun kann, um sich fürs Alter auch zu sichern.
Ja, es gibt halt mehrere Finanzinstrumente, nicht, die man eigentlich benutzen kann. Man muss ja schauen, wie risikofreudig man ist, nicht? Weil logisch, hohe Rendite normalerweise bedeutet auch höheres Risiko, nicht, im Finanzmarkt. Das heißt, wo ich mehr verdienen kann, habe ich halt auch das Risiko, dass ich mehr verlieren kann. Ansonsten kann man auch sagen, ich mache mir ein Sportprogramm, ich tue das Geld irgendwo einlegen. Ich weiß, ich darf das Geld für 5-6 Jahre nicht umgreifen, aber ich kriege dafür meine x% an Zinsen. Wenn ich weiß, dass ich das Geld nicht brauche und dass ich immer x Euro pro Monat auf Seiten tun kann, nachher ist das praktisch das gleiche System, wie wenn ich einen Pensionsfonds umlegen darf, weil ich tue einen Teil von Geld, was ich zur Verfügung habe, tue ich einfach auf Seiten. Ich schaue das nicht mehr um und das summiert sich nachher mit die Rendite, mit den Zinsen nicht.
Im Endeffekt, also wie du gesagt hast, je höher die Renditen sein, desto höher ist natürlich auch das Risiko bei der ganzen Sache. Deswegen ist sicherlich ein Zusatzrentenfonds, der was auch wahrscheinlich eben nur in Südtirol verankert ist, also wie ein Laborfonds oder ein Raiffeisenpensionsfonds, jetzt nicht um da Werbung zu machen, sicherlich keine schlechte Option für die Sache.
Wobei zu sagen ist, dass die Fonds nachher das Geld schon international investieren. Also es gibt nachher schon die nehmen das Geld und investieren das nachher auf dem freien Markt. Das ist nicht, dass sie nachher das Geld leider investieren, sondern wirklich, da hängt auch davon, welche Investitionslinie man gewählt hat. Ne? Das Geld wird nachher ganz auf dem freien Markt investiert. Und auch wenn der ganze Markt negativ ausläuft, wie er zum Beispiel vor ein, zwei Jahren war, dann sind halt auch die Rendite beim Pensionsfonds nicht so groß, so hoch. Nicht.
Naja, klar. Gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendetwas, was du gern unsprechend hast? Noch machen wir es halt noch.
Sonst wir haben jetzt ganz kurz über Investitionslinien geredet gehabt. Vielleicht, dass die Leute das selber wissen. Jetzt nicht alle Fonds sind so, aber es gibt bestimmte Fonds. Da kann man entscheiden, wo man das Geld investiert. Nicht? Man sagt, okay, ich schreibe mich bei dem Fonds ein. Aber ich möchte auch, dass das Geld in einer bestimmten Investitionslinie hineingeht. Nicht? Und zum Beispiel jetzt beim Laborfonds, aber auch beim Raiffeisenfonds, die sind ja sehr ähnlich. Da gibt es vier Linien normalerweise. Nicht? Es gibt eine, wo ganz viele Aktien sind zum Beispiel. Nicht? Der heißt dynamisch oder wie sie halt heißt. Heimisch wiederum Rendite-Möglichkeit sehr hoch, aber das Risiko wiederum höher. Nicht? Dann gibt es eine ausgewogene Investitionslinie, wo weniger Aktien sein, mehrere Obligationen, mehrere sichere Sachen. Oder es gibt eine ethische Linie, die selbst investiert nicht in, was ich weiß, in Ölverbrennereien oder Sachen, was mit Benzin zu tun haben oder solche Sachen. Nicht? Weil investieren eher in ethische Sachen. Nicht? Da kann man eben nachher auswählen, welche Linie man wählt nicht? Und damit sind halt die Rendite dementsprechend. Nicht? Das, jede Linie hat noch ihre Rendite, ihre Kosten auch. Ein paar kosten etwas mehr, ein paar kosten etwas weniger. Wobei die Kosten wirklich von diesem Pensionsfonds sehr, sehr, sehr überschaubar sind. Also da reden wir wirklich von wenigen Euro pro Jahr. Also die Standardkosten sind 10 Euro pro Jahr. Und plus muss man nachher, hängt davon, wo man das Geld investiert, ist ein bestimmter Prozentsatz von der Rendite, sind als Kosten vorgesehen. Aber das ist wirklich überschaubar. Und das Letzte, was ich noch ansprechen will, dann ist, wieso dieser Pensionsfonds, der Staat hat allen versucht, das schmackhaft zu machen, den Fonds. Und wie hat er das gemacht? Erstens, von dem, was wir schon gesagt haben, dass die Beiträge, was man einzahlt, bis zu 5.164 Euro nicht besteuerbar sein. Das heißt, das kann man von den Steuern anziehen. Und da gibt es einen anderen Vorteil, wenn es soweit ist, dass das Geld ausgezahlt wird, als in Kapitalform, weil man kann bei den Pensionsfonds das auch einen Teil in Kapitalform auszahlen und dann noch in einer Zusatzrente, das Geld wird mit einem niedrigeren Steuersatz besteuert. Also da startet man von 15% und geht zurück bis 9%. Hängt davon, wie lange man eingeschrieben ist bei diesem Pensionsfonds. Aber allein bei 15%, wo man startet, ist viel weniger als die Besteuerung von der Abfertigung, die man von Arbeitgeber kriegt. Bei ihm startet man bei 23%. Das sind schon 8% Unterschied. Und wenn man auf 9% zurückgeht, dann macht es auch wiederum einen sehr großen Unterschied an Steuern, die ich in Staat zahlen darf. Also wenn die Abfertigung beim Arbeitgeber lasse oder wenn die Abfertigung beim Pensionsfonds eingezahlt wird und nachher mir als Rente ausgezahlt wird.
Aber das ist ja eigentlich ein Nachteil für den Staat, oder? Du davor gesagt hast, der Staat würde es gerne schmackhaft machen, aber im Endeffekt
ist das ein Nachteil. Ja, es ist ein Nachteil, aber er macht es schmackhaft. Das heißt, so schreiben sich ganz viele Leute bei einem integrativen Pensionsfonds ein. Das ist leicht gemacht worden, damit sich ganz viele einschreiben, damit die Leute wirklich sich Gedanken machen über die Zukunft. So, okay, ich habe steuerliche Vorteile, es soll sich aus, das Geld Parki zusammen kriege ich halt erst ausgezahlt, wenn ich in Pension gehe, aber zusammen danach schenke ich das Geld nicht in den Staat, nicht, weil ich weniger Steuern drauf zahle.
Im Endeffekt eine Win-Win-Situation, wo man sagt, ja, man zahlt für die Zukunft ein und hat dann auch steuerliche Begünstigung.
Genau.
Andreas, wir sind schon wieder sehr weit in unserer Zeit fortgeschritten. Zum Abschluss einfach nochmal an die jungen Handwerker, sei es Arbeitnehmer, wir Selbstständige, ein paar Tipps, wie sie sich am besten auf die Rente vorbereiten sollen zum Thema eben Renteneinzahlung, Zusatzrentenfonds. Einfach ein paar Tipps und Überlegungen noch, die was ihnen mit auf den Weg geben magst.
Ja, ich weiß, es ist nicht ein einfaches Thema. Ich muss die Wahrheit sagen, ich habe mir auch nicht gleich schon bei einem Rentenfonds hingeschrieben, wenn ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe gewusst, ich brauche das Geld fürs Haus, ich brauche das Geld fürs Auto am Anfang und so nicht. Und deswegen habe ich erst auf das Geld geschaut. Nicht. Aber dachte ich, man soll sich halben Gedanken machen und wenn es geht, wenn man es schafft, sich halben x Euro pro Monat zu sparen, man muss sich nicht unbedingt am Anfang gleich schon bei einem Pensionsfonds hinschreiben. Aber wenn man es schafft, das Geld mal auf Seiten zu ziehen und nicht an das Geld zu denken, wirklich mal das Geld irgendwo zu parken und zusammenzulassen, aber wenn es geht, dass man vielleicht auch ein paar Euro Zinsen drauf kriegt, nicht auf den Rendite hat, der erste eventuell in einem zweiten Moment sich beim Pensionsfonds einzahlt und das Geld nachher auch zusammen einzahlt, nicht, weil dann macht man auch die Steuerbegünstigungen, nicht, auch wenn man es in Zukunft einzahlt. Wenn man es halt schafft, dann sollte man sich wirklich vom Anfang an schon Gedanken machen. Und auch wenn es gleich 50 Euro pro Monat sein, nicht, wenn man es schafft, das Geld auf Seiten zu ziehen, wenn man denkt, 50 Euro pro Monat in 30 Jahren, halt macht schon etwas aus. Also er macht schon einen schönen Brocken aus und somit denkt man auch an sich selber für die Zukunft, aber auch an die eigenen Kinder, wenn man in Zukunft Kinder haben wird. Nicht? Weil wenn ich eine schöne Pension habe und ich muss in ein Heim gehen oder so, dann reicht vielleicht meine Pension, das zu zahlen. Nicht? Und dann müssen meine Kinder nicht auf mich schauen. Nicht? Das ist eine Investition für sich selber, aber auch für die eigenen Kinder nachher in Zukunft.
Im Endeffekt bleibt uns nicht mehr recht viel mehr zu sagen, als wir als guten Tipp fangs einfach fragen, eigentlich über das Thema Gedanken zu machen. Logisch ist, wenn es jetzt mit 15 anfängst zu arbeiten, das ganze Thema noch ganz, ganz weit weg. Aber auch, wie der Andreas gesagt hat, wenn man sich da auch pro Monat eine Kleinigkeit auf Seite tut, dann macht das auf 30 Jahre halt auch schon etwas aus und sichert es, sei es für einen selber, aber eben auch für einige Kinder in Zukunft ab und denkt einfach fragen nur an das Thema. In dem Sinne, lassen wir das so stehen und schließen unseren Podcast mit dem so an. Wir haben in Andreas Balo noch einmal bei Insta, weil wir haben noch einmal einen Podcast zu dem Thema. Zum Glück eben ist der Andreas nicht weit von unserem Podcast-Studio entfernt, deswegen funktioniert das recht gut mit den Terminen ausmachen. Und eben, danke Andreas, dass du da warst, dass du uns wieder ein paar Einblicke in das nicht ganz einfache Thema gegeben hast. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen aufgetaucht sind von den Zuhörern, dann schreibt sie uns einfach gerne auf unsere Social-Media-Kanäle oder an junghandwerker.lvh.it. Wir sind sehr, sehr gerne bereit und leiten die Fragen dann weiter. Und dann können wir sie vielleicht im nächsten Podcast beantworten. In dem Sinne, Andreas, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Danke, hat mich gefreut. Ja, und wir sehen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal.
Vielen Dank.
Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.